Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Ferienzeit, arbeitsfreie Zeit. Wie wichtig ist sie für uns, die Pause von der Arbeit? Mach mal Pause. Das steht heute als Überschrift über dieser Sommerausgabe, eine aufgezeichnete Sendung. Sie erfahren, warum es wichtig ist, Pause zu machen, was geschieht, wenn wir es nicht tun. Wir hören, warum wir auf die Kinder schauen sollen, was sie in der freien Zeit machen sollten und was nicht unbedingt. Wir machen einen Ausflug in den Süden, in das Land mit den längsten Sommerferien in Europa, Italien. 3 Monate keine Schule, was nicht nur die Eltern vor eine große Herausforderung stellt, sondern inzwischen auch bildungspolitische Bedeutung hat. Welche Rolle die Dauer der freien Zeit des Urlaubs für die Erholung hat, muss es wirklich ein langer sein oder reicht auch ein Kurzurlaub, beantworten wir. Und auch, welche psychologische Wirkung das Wasser auf uns hat. Ich bin Petra Ensminger und freue mich, wenn Sie zuhören und dabei vielleicht auch ein bisschen abschalten können. Über den Wert der arbeitsfreien Zeit. Mach mal Pause. Das sagt sich so einfach in einer Zeit, in der vieles schnell gehen muss, viele über eine Arbeitsverdichtung klagen, vieles in kurzer Zeit erledigt werden muss. Es lohnt sich aber dennoch, sich die Zeit für eine Pause zu nehmen. Hören wir gleich. Wie wichtig die Pause auch für die Produktivität ist, das wurde bereits vor über 100 Jahren beobachtet. In britischen Munitionsfabriken wurden zu Beginn des Ersten Weltkriegs die Arbeitszeiten erhöht. Es gab daraufhin mehr Unfälle, es wurde insgesamt weniger produziert. Also wurde die Arbeitszeit wieder verkürzt und es wurde wieder mehr produziert. Der österreichische Arbeitspsychologe Norbert Semmer hat das in einer Untersuchung über die Auswirkungen von Freizeit auf Gesundheit und Produktivität beschrieben. Ihn werden wir auch noch in dieser Sendung hören. Wie wichtig Pause ist, interessiert auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dresden. Johannes Wentsche arbeitet dort und ich habe mit ihm über seine Erkenntnisse zur Bedeutung der Pause gesprochen. Mach mal Pause. Können wir Deutschen Pause?
Ja, zum großen Teil schon, zum Teil aber auch nicht. Also wir als Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin machen regelmäßig Umfragen in Deutschland unter deutschen Beschäftigten. Und da berichten zum Beispiel fast jeder dritte deutsche Beschäftigte, dass er seine Pause, die er eigentlich sonst vielleicht mittags machen würde, regelmäßig ausfallen lässt.
Gibt es Erkenntnisse, warum zum Teil die Pause dann ausfallen muss?
Also was wir gesehen haben in unseren Untersuchungen ist, dass vor allem der Zeit- und Leistungsdruck das Pausen ausfallen lassen befördert. Jeder Zweite empfindet das bei seiner Arbeit. Es gibt andere Merkmale wie hohe emotionale Anforderungen in der Arbeit, die ebenso dazu beitragen.
Warum sollten wir überhaupt Pause machen?
Während der Arbeit werden wir natürlich durch die Arbeitsbedingungen unserer Aufgaben, die wir ausführen, belastet. Das führt dazu, dass sich unser Befinden verändert. Bei sehr anforderungsreichen Aufgaben werden wir vielleicht mit der Zeit müder. Unsere Leistung beginnt vielleicht zu schwanken. Bei einfachen Tätigkeiten ist es so, dass viele Leute sowas wie Monotonie erleben. Ihnen wird langweilig während der Arbeit. Und da helfen nun die Pausen, solche Folgen von Arbeit natürlich vorzubeugen. Das heißt, strategisch eingesetzte Pausen führen dazu, dass diese Beanspruchungsfolgen nicht so stark ausgeprägt sind. Und das hilft natürlich den Beschäftigten, besser ihre Arbeit verrichten zu können.
Was sind die jüngsten Erkenntnisse über Pause?
Also die jüngsten Erkenntnisse sind eigentlich die ältesten Erkenntnisse. Die Pausenforschung ist über 100 Jahre alt. Sie ist eines der ersten Themengebiete, mit dem sich Arbeitswissenschaftler beschäftigt haben. Und eigentlich zeigen die neuen Studien, dass die Pause genauso funktioniert wie vor 100 Jahren. Sie ist förderlich für das Wohlbefinden, sie verbessert die Arbeitsleistung und sie reduziert körperliche Beschwerden.
Pausen machen gesund.
Könnte man so sagen. Tatsächlich gibt es einige Hinweise darauf, zum Beispiel, dass Pausen die Häufigkeit von körperlichen Beschwerden absenken können. Wir haben auch einiges an Befunden, dass sogar Arbeitsunfälle vorgebeugt werden. Also man könnte ihnen tatsächlich zustimmen.
Machen Pausen kreativer?
Das ist bisher noch nicht so richtig untersucht worden, aber es gibt auch einige Hinweise, wenn wir sehr problematische oder sehr anforderungsreiche Aufgaben lösen, Problemlöseaufgaben, dann hat sicherlich jeder von uns schon mal das Gefühl gehabt, man kommt mit diesen Aufgaben nicht mehr so richtig weiter. Und für solche Aufgaben hat man festgestellt, das ist ganz gut, wenn man zwischendrin mal eine Pause macht oder eine andere, einfachere Tätigkeit ausführt, dann steigt die Lösungsrate solcher Problemlöseaufgaben an.
Neues Arbeiten in digitalem Wandel, da gibt es die Work-Life-Balance als Stichwort, Homeoffice. Würden Sie sagen, Chance oder Risiko für die Pause?
Da beginnen wir gerade mit den ersten Forschungsarbeiten zu diesem Thema. Was wir wissen ist zum Beispiel bei Personen, die im Homeoffice arbeiten, viele haben sich erhofft und ich denke mal viele Zuhörer, die das jetzt hören, und das auch nutzen, also das Homeoffice, denken dabei an, na, man kann sich die Zeit flexibler einteilen, man kann auch private Dinge vielleicht mal zwischendurch erledigen. Tatsächlich ist es so, dass viele von den Leuten, die im Homeoffice zum Beispiel arbeiten, länger arbeiten als dann im Büro und interessanterweise auch die Pausenzeiten eher verkürzen. Also in der Hinsicht eher vielleicht ein Risiko.
Aber wo ist die Chance?
Ja, die Chance besteht natürlich bei neuen Arbeitsformen auch im flexibleren Handhaben von Pausen. Und dieses flexible Handhaben von Pausen, das ist was, was ja sehr, sehr förderlich ist für das Befinden, auch für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Und man muss natürlich sehen, ob Beschäftigte das tatsächlich gut können. Also ist die Selbstkontrolle da? Habe ich ein gutes Auge darauf, wann ich so eine Pause brauche und lege sie dann natürlich auch ein?
Wir haben über gesundheitliche Aspekte gesprochen. Was geht uns sonst noch verloren, wenn wir nicht pausieren?
Ja, was ich gesehen habe in der Praxis ist, dass das soziale Miteinander, also die Anforderungen an Kooperation während der Arbeit, sich zum Teil eben bei neueren Arbeitsformen verändern. Es ist vielleicht nicht mehr nötig, dass ich mich unbedingt mit meinem Kollegen austauschen muss. Es geht vieles über den Computer. Das ist aber eine Sache, die vielen Beschäftigten sehr wichtig ist. Also dieses soziale Miteinander, der Austausch mit den Kollegen, auch über private Belange, das ist denen wichtig in ihrer Arbeit. Und dazu ist natürlich so eine Pause auch geeignet.
Macht es einen Unterschied, ob ich viele kurze Pausen mache oder eine lange und wenige kurze dazu, also spielt die Dauer der Pausen eine Rolle?
Also wir haben in unseren Untersuchungen festgestellt, dass es erstmal ganz entscheidend ist, dass man überhaupt während der ganzen Arbeitszeit irgendwann mal eine Pause macht. Also es gibt nicht das optimale Pausenregime für jede Tätigkeit. Ich empfehle, also sich erstmal an die gesetzlichen Grundlagen zu halten. Das Arbeitszeitgesetz sagt ja, wer 6 Stunden arbeitet, muss irgendwann mal eine Pause einlegen. Also diese Pause auf jeden Fall zu nutzen. Dazu sollte man allerdings auch in gewissen kürzeren Abständen immer mal wieder so eine kurze Pause machen. Mal vom Schreibtisch aufstehen, sich bewegen, die Gedanken vielleicht schweifen lassen, das Fenster zu öffnen, frische Luft reinzulassen ins Büro. Das ist durchaus hilfreich. Systematische Pausen tragen eben nochmal was zusätzlich zum Befinden der Beschäftigten bei.
Wenn Sie uns jetzt einen Tipp geben können, wie geht Pause richtig?
Also wichtig ist, die Pause überhaupt für sich in den Arbeitstag einzuplanen. Man sollte probieren, also eine längere Pause mindestens einzulegen und vielleicht kürzere Pausen hinzuzufügen in gewissen Abständen. Und dabei ist es immer wichtig, dass nachmittags, also in der 2. Schichthälfte, häufiger Pausen nötig sind, weil dann die tagesphysiologische Ermüdung zur arbeitsbedingten hinzukommt. Und was die Pausentätigkeiten betrifft, empfehle ich immer, was anderes zu tun, als das, was man schon in der Arbeit macht. Wer viel am Computer sitzt, sollte natürlich aufstehen, sich bewegen. Wer sehr problemlose Aufgaben lösen muss oder kognitiv anforderungsreiche Aufgaben lösen muss, der sollte irgendwas machen, um die Gedanken fliehen zu lassen. Und was auch empfehlenswert ist, ist natürlich das Büro zu verlassen, also den eigentlichen Arbeitsort, sodass man auch gedanklich abschalten kann und die Pause genießen kann.
Und vielleicht auch ein bisschen die bewegte Pause wieder einführen.
Ja, das ist ein eigenständiges Problem, das, glaube ich, auch mit dieser, wir sprechen oft von dieser digitalisierten Arbeitswelt zu tun hat. Wir sitzen einfach viel häufiger am Schreibtisch. Kurze Gänge zwischen einzelnen Arbeitstätigkeiten sind einfach nicht mehr nötig. Der Gang zum Kopierer fällt weg, wir müssen nichts mehr einscannen. Und dann hängt es mehr vom Beschäftigten selbst ab, sich diese Bewegung natürlich in den Arbeitstag reinzuholen und sich bewusst zu machen, dass man auch ab und zu mal aufstehen muss.
Machen wir jetzt. Wir stehen jetzt einfach mal auf und vertreten uns in einer Pause die Beine.
Vielen Dank.
Danke Ihnen. Johannes Wensche von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dresden. Der amerikanische Schriftsteller John Steinbeck hat es so formuliert: Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens.
I feel pure.
Abschalten, Pause machen, das gilt nicht nur für Arbeitnehmer. Auch Kinder und Jugendliche sind schon großem Stress ausgesetzt, sagt auch Schulpsychologe Klaus Seyfried. Und er beruft sich da auch auf eine Studie der DAK, wonach fast jeder zweite Schüler unter Stress leidet. Das hat Auswirkungen auf die Gesundheit. Ein Drittel der Betroffenen leidet demnach unter Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder Schlafproblemen. Der Stress hat viele Ursachen. Druck, den sich Schülerinnen und Schüler untereinander machen, Konkurrenzdruck nämlich. Druck, den auch Eltern machen, aus einer Erwartungshaltung heraus. Das kannst du doch besser. Aber auch Druck, der von der Schule selbst kommt, von Lehrkräften. Gut sein wollen in der Schule, sich anstrengen, Versagensängste sind da Thema. Klaus Seyfried ist im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen für das Thema Schulpsychologie mit zuständig. Bis zu seiner Pensionierung hat er das Schulpsychologische Beratungszentrum Tempelhof-Schöneberg geleitet. Abschalten vom Leistungsdruck, mal Pause machen. Gut also, dass es die großen Ferien gibt?
Also ich denke, das Abschalten muss schon vorher beginnen, dass Eltern darauf achten, dass ihre Kinder und Jugendlichen halt auch während der Woche, während der Schulzeit Hobbys verfolgen, dass sie sich mit Freunden treffen, dass sie Ausgleich schaffen zur Schule. Und ich will vielleicht noch einen Aspekt nennen. Viele Kinder und Jugendliche besuchen ja die Ganztagsschule und dort sind sie den ganzen Tag mit vielen, vielen Menschen auf engstem Raum zusammen. Da gibt es Konflikte, da gibt es Auseinandersetzungen und das ist auch ein Stressfaktor.
Und um diesen Stressfaktor mal ganz rauszunehmen, sind da die Ferien absolut wichtig?
Ich finde Ferien und Auszeiten für Kinder und Jugendliche sehr, sehr wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass die Eltern sich Gedanken machen mit ihren Kindern, was tun wir in den Ferien? Nur die Nacht vorm Computer sitzen, Computerspiele machen und dann bis mittags schlafen, ist nicht unbedingt entspannend, sondern es ist auch wichtig für die Ferien, einen gewissen Tagesrhythmus einzuhalten und zu schauen, was kann ich als Ausgleich, was kann ich tun, kann ich Dinge tun, für die ich sonst keine Zeit habe.
Bedeutet aber auch, dass die Eltern sich die Zeit nehmen, sich darum zu kümmern, zu sagen, okay, was ist gut tatsächlich für mein Kind? Nicht jeder kann das möglicherweise, gerade wenn wir über die langen Ferien sprechen. Ist ja auch eine große Herausforderung durchaus für die Erziehungsberechtigten.
Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ein Drittel der Kinder, die an der Armutsgrenze leben, wo die Eltern Transferleistungen bekommen oder aber im Niedriglohnsektor arbeiten, die auch oft wenig Angebote und Reize für ihre Kinder geben können. Und auf der anderen Seite Kinder und Jugendliche, die wohlversorgt sind und alles bekommen oder schon haben, was sie sich wünschen. Die Lebenssituation driftet immer mehr auseinander.
Das bedeutet, wenn die Lebenssituation immer mehr auseinanderdriftet, betrifft das auch die Feriengestaltung? Also benachteiligen Ferien möglicherweise auch Kinder aus weniger gut gestellten Haushalten?
Das ist genau der Punkt. Eltern, die die entsprechenden Ressourcen haben, eine große Wohnung, ein Haus mit Garten oder auch die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren, können ihren Kindern ganz andere Ferien bieten als Familien mit vielen Kindern in kleinen Wohnungen, wo wenig stattfindet, außer Fernsehen und Computerspielen.
Was kann man da tun? Also ich meine, was kann man als Gesellschaft auch tun?
Hier ist es wichtig, dass Schulen oder auch die Jugendämter in den Ferien Freizeitangebote anbieten, sodass Kinder auch aus der Großstadt herauskommen. Aber auch, dass Eltern doch sich kümmern und mit ihren Kindern ein Stück Tagesstruktur machen. Auch wenn ich wenig Geld habe, kann ich mit meinem Kind mal ins Schwimmbad fahren oder einen Ausflug aus der Stadt machen.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man ja sagen kann, Ferien sind nicht wirklich eine Auszeit für den Kopf insofern, dass man gar nichts mehr tun muss, sondern man kann es gut gestalten. Das ist ja auch immer wieder mal diskutiert worden, dass lange Schulferien vielleicht gar nicht so gut sind fürs Lernen, weil zu große Lücken gerissen werden, etwa wenn es ums Kopfrechnen geht, Spracherwerb etc. Würden Sie sagen, ja, da ist durchaus was dran?
Das kennen wir selbst, wenn wir aus dem Urlaub kommen, dann haben wir vielleicht die Namen von Kollegen vergessen oder irgendwelche anderen Dinge, in die wir uns wieder erst einarbeiten müssen. Das ist völlig normal und ist ein Stück von Entspannung und Erholung. Auf der anderen Seite empfehle ich Eltern immer, mit ihren Kindern zum Zeugnisausgabe dann zu überlegen, wo bist du gut, wo sind deine Stärken und wo ist es vielleicht sinnvoll, in den Ferien etwas nachzuarbeiten. Das muss nicht viel sein, aber 10 Minuten oder eine Viertelstunde am Tag Vokabeln lernen oder etwas anderes tun, kann durchaus sinnvoll sein, um auch wieder sich auf die Schule vorzubereiten.
Das heißt, Sie würden sagen, man muss genau auf das Kind gucken. Was ist das für ein Leistungsstand bei dem Kind? Wo muss man dranbleiben, damit die Lücke nicht doch zu groß ist, die dann gerissen wird?
Eltern kennen ja ihre Kinder am besten. Deshalb sollten sie schauen, was ist mit meinem Kind? Ist das eine faule Socke, die sich überhaupt nicht anstrengt? Hier würde ich eher sagen, ist ein kleines Lern- und Arbeitsprogramm für die Ferien sinnvoll? Oder ist es ein Kind, was sich selbst massiv unter Druck setzt? Und hier würde ich eher sagen, mach mal Pause, entspann dich und tu vielleicht etwas anderes, was diesen Leistungsdruck ein Stück kompensiert.
Und kommt es da auf die Länge an? Also müssen das 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen sein?
Es gibt Untersuchungen, wann Ferien, wann Urlaub erholsam ist. Aber die Ferienregelungen sind uns ja vorgegeben. Insofern nutzt es jetzt wenig, wenn wir Empfehlungen geben, wie die Ferien sein sollten. Die Sommerferien sind sehr lang und insofern empfehle ich Eltern und Kindern und Jugendlichen, hier ein bisschen Struktur zu haben und auch sich bestimmte Projekte vorzunehmen. Ob das eine Reise ist, ob das ein kleines Lernprogramm ist oder ob das auch Erkundung der Stadt ist und Unternehmungen mit Freunden.
Aber dennoch wird es ja immer mal wieder auch diskutiert, dass möglicherweise gerade die Sommerferien doch ein wenig zu lang sind, auch weil die Kinder nach langen Schulferien eben schwieriger wieder in den Schulalltag kommen.
Es ist so, dass sie vieles dann auch vergessen und deshalb sollten Eltern darauf achten, aber auch Jugendliche die Verantwortung übernehmen, dass sie sich in kleinen Schritten auch wieder auf die Schule vorbereiten, dass sie die letzten 2 Wochen der Ferien dazu nutzen, um mal zu schauen, habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt, ist meine Schultasche, kann ich da was wegschmeißen, muss ich da noch was abheften und ich bereite mich ein Stück vor in den Fächern, in denen ich sonst nicht so fit bin. Der Start ist sehr viel entspannter, wenn die Kinder und Jugendlichen sich noch in den Ferien auf die Schule vorbereiten.
Was wäre Ihr Appell an unsere Gesellschaft, damit den Kindern die Ferien Spaß machen und eben auch der Schulalltag?
Mein Appell ist, dass wir schauen sollten, dass Schule möglichst angstfrei stattfindet für Kinder und Jugendliche, dass sie sich dort entfalten und entwickeln können mit Neugier, dass wir auf ihre Stärken achten und weniger auf ihre Schwächen und Fehler. Und angstfrei bedeutet keine Angst vor Konflikten mit Mitschülern. Ich brauche keine Angst haben vor Mobbing oder solchen Dingen. Ich brauche keine Angst haben vor Leistungsanforderungen, weil ich Unterstützung bekomme. Und ich brauche auch keine Angst zu haben vor dem Erwartungsdruck meiner Eltern.
Empfiehlt also Klaus Seyfried, der im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen aktiv ist. In den meisten Bundesländern sind noch Ferien. Berlin und Brandenburg waren in diesem Jahr früh. Da gehen die langen Sommerferien mit diesem Wochenende zu Ende. Schade, werden sicherlich vor allem viele Kinder sagen. Wie wäre es doch schön, wenn wir so lange Ferien hätten wie etwa die Italiener. Die längsten Ferien in Europa, mehr als 3 Monate, noch bis Mitte September dauern sie an. Traumhaft? Das mag aus Sicht der Kinder und Jugendlichen vielleicht so sein. Aber diese lange Schulpause bereitet manchen Eltern ordentlich Probleme. Wohin mit den Kindern in dieser langen Zeit? Vor allem Alleinerziehende stellt das vor enorme Probleme. Albtraumlange Ferien, da wünscht sich mancher eine Pause von der langen Ferienpause. Mein Kollege Nikolaus Nützel hat das in Rom beobachtet.
Manchmal gehe ich zu Freunden, manchmal spiele ich zu Hause oder ich fahre ans Meer oder ins Schwimmbad mit meiner Schwester. Die 10-jährige Margherita weiß sich in den Ferien ganz gut zu beschäftigen. Gut 6 Wochen hat sie schon hinter sich, aber es bleiben immer noch 6 Wochen. Denn insgesamt dauern die Sommerferien in Italien ein Vierteljahr, von der 2. Juniwoche bis Mitte September. Die Tradition der ausgesprochen langen Sommerferien reicht in Italien bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der Pädagogikprofessor Benedetto Vertecchi sieht darin allerdings keine Tradition, die bewahrt werden sollte. Er sieht vielmehr ein Problem fürs Lernen.
Che non si interrompa l'attività di apprendimento.
Die Aktivität des Lernens sollte nicht unterbrochen werden, sie sollte immer fortgesetzt und verstärkt werden über einen langen Zeitraum hinweg. Wenn die Unterbrechung nur kurz ist, gibt das keine negativen Folgen. Aber wenn diese Unterbrechung mehrere Monate dauert, 3 Monate etwa, dann wird sie zu einem negativen Faktor. Valentina Castelli, die Mutter der 10-jährigen Margherita, hat bei ihren 3 Kindern die Erfahrung gemacht, dass sie in den Sommerferien schon mal vergessen, was Schule und Lernen eigentlich ist. Doch man könne durchaus etwas dagegen tun, sagt sie. Sie bekommen Aufgaben für die Ferien, normalerweise Übungsbücher, mit denen sie in den Ferien den Stoff wiederholen sollen. Auch die 10-jährige Margherita hat Aufgaben in die Ferien mitbekommen. Auf die Frage, was passiert, wenn sie ihr Übungsbuch, ihr Libretto nicht in die Hand nimmt, kommt eine klare Antwort. Dass die Schülerin Niente also gar nichts zu befürchten hat, wenn sie in den Ferien nicht lernt, das will ihre Mutter Valentina Castelli, die selbst Lehrerin ist, so nicht ganz bestätigen. Aber eines sei unbestreitbar, stellt sie fest. Die langen 3 Monate der Sommerferien können Familien und vor allem berufstätige Mütter vor beträchtliche Herausforderungen stellen. Es gibt zwar viele Angebote für Sommercamps, die Centri Estivi, doch die kosten immer etwas. Angebote in der Nachbarschaft, die etwa von Kirchengemeinden organisiert werden, können mit rund 30 Euro pro Woche recht günstig sein. Camps außerhalb der Städte kosten hingegen schnell mal deutlich über 100 Euro pro Woche. Und noch viel tiefer müssen die Eltern in die Tasche greifen, wenn es um mehr als nur um Betreuung geht. Dass man es damit verbindet, dass man eine Sprache lernt, das hat natürlich höhere Kosten, wenn die Kinder mehr geboten bekommen. Und es hängt natürlich sehr von den Leuten ab, die etwas für die Jugendlichen anbieten. Der Pädagogikprofessor Benedetto Vertecchi ist deshalb überzeugt, dass die lange Ferienzeit von 3 Monaten das soziale Gefälle in Italien verschärft. Ich glaube, dass die Lage immer schwieriger wird für Kinder aus schwächeren sozialen Schichten. Die anderen haben alternative Lösungen. Das heißt, es gibt kein Kind aus der Mittelschicht oder der oberen Mittelschicht, das nicht nebenher irgendein Angebot wahrnimmt. Allerdings glaubt er nicht, dass sich an der Tradition der langen Ferien bald etwas ändern wird. Die Schulpolitik wird immer stärker am Markt ausgerichtet. Nun hat aber der Markt ein Interesse daran, dass möglichst viel von etwas verkauft wird, um die Profite zu steigern. Aber der Markt kümmert sich nicht darum, dass das langfristig Schaden anrichtet. Valentina Castelli, die nicht nur Mutter von 3 Kindern, sondern auch Lehrerin ist, kann sich allerdings nicht vorstellen, wie Unterricht im italienischen Sommer funktionieren sollte. Wenn die Temperaturen so gut wie jeden Tag über 30 Grad liegen, dann ist es nicht nur warm in den Klassenzimmern, also caldo, sondern glutheiß, caldissimo, und das halte keiner aus.
Fa caldissimo, quindi non si resiste.
Die Schulen mit Klimaanlagen auszustatten, damit das Land von der Tradition der 3-monatigen Schulferien Abschied nehmen kann, diese Option wird in Italien nicht diskutiert.
Wenn die Pause zu lange andauert, 3 Monate Schulferien in Italien, nicht nur traumhaft, sondern eben auch für viele ein großes Problem, berichtete aus Rom Nikolaus Nützel. Pausen sind also wichtig zum Stressabbau, zur Regeneration. Auch mit Blick auf die Produktivität kann es dem Arbeitgeber nur recht sein, wenn wir Pausen einlegen. Und im Interview über die Bedeutung der Ferien für die Kinder und Jugendlichen klang es ja auch schon an. Ob lange oder kurze Ferien gut für die Erholung sind, dazu gibt es Untersuchungen. Die sind nicht so eindeutig, wie man vielleicht denkt. Norbert Semmer hat sich mit dieser und anderen Fragen rund um Entspannung und Erholung beschäftigt. Der Arbeitspsychologe hat an der Uni in Bern geforscht und gelehrt. Schwerpunkt seiner Arbeit: Stress und Belastung am Arbeitsplatz. Inzwischen emeritiert ist es für ihn weiter ein wichtiges Thema. In der Schweiz gab es sogar eine Volksinitiative 6 Wochen Ferien, die zum Ziel hatte, die Mindesturlaubszeit von 4 auf 6 Wochen zu erhöhen. Die nötigen Stimmen dafür kamen nicht zustande. Wie lang aber muss ein Urlaub sein, damit ich mich ausreichend erholt fühle? Das war meine erste Frage an den Arbeitspsychologen.
Ja, nicht ganz so einfach zu beantworten. Also man kann sicher nicht sagen, dass sehr lange Ferien die Erholung sehr stark fördern. So, das Maximum wird meistens so nach 8 bis 10 Tagen oder so erreicht. Und länger bringt dann für die Erholung oft nicht mehr so furchtbar viel. Gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, Ferien dienen ja nicht nur der Erholung, die haben auch sozialen Sinn. Und man will was mit der Familie oder mit Freunden unternehmen, da muss es dann manchmal ein bisschen länger sein. Aber das Problem ist auch, wir wissen, dass die Effekte der Erholung nach Ferien nicht sehr lange anhalten.
Diese Formel, die immer wieder auch kursiert, dass man so nach 8 bis 10 Tagen überhaupt die Erholung spürt und dann, damit man richtig erholt ist, noch ein paar Tage dranhängen soll, die müsste man ein bisschen differenzierter betrachten?
Ja, insofern, es ist dann nicht so, dass immer mehr dranhängen noch mehr Erholung bringt, sondern es ist dann eher so, weil wir wissen, dass die Erholung nachher nicht sehr lange anhält, ist aus meiner Sicht für Erholungszwecke eher zu empfehlen, öfter mal Kurzferien zu machen, verlängertes Wochenende oder so.
Also ein Kurzurlaub kann ausreichend oder vielleicht sogar hilfreicher sein?
Also am hilfreichsten ist aus meiner Sicht die Kombination einmal etwas länger, da kann man dann auch mal verreisen, was richtig unternehmen, und dann ein paar Mal kürzer. Das wäre aus meiner Sicht die optimale Kombination.
Aus Ihren Untersuchungen heraus kann man sagen, es gibt dennoch Vorteile langer Ferien. Sie haben es eben schon mal angedeutet, die soziale Komponente. Aber kann man möglicherweise auch vorbeugend länger in Urlaub fahren?
Das ist schwierig. Natürlich ist es so, je erholter man in die Arbeit kommt, desto besser ist es. Aber eben weil der Effekt nicht sehr lange anhält, ist das mit der Vorbeugung ziemlich schwierig. Vorbeugen kann man viel eher dadurch, dass man die Arbeitsbedingungen selbst gut gestaltet. Wir wissen auch, die Erholung ist umso schwieriger, je mehr Stress man hat in der Arbeit, je belastender man ist. Nicht? Und wenn man zum Beispiel viel Streit hat am Arbeitsplatz, dann fängt man schon ein paar Tage, bevor die Ferien zu Ende sind, oft an, darüber nachzugrübeln, was denn jetzt diesmal wieder passieren wird, wenn man zurückkommt. Oder auch, wenn man viele Dinge hat, die kein Stellvertreter oder Stellvertreterin für einen erledigt. Nicht? Dann weiß man, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich einen riesen Stapel auf meinem Schreibtisch. Oder heute hat man das dann im E-Mail. Dann zahlt man sozusagen beim Wiedereinsteigen für die Ferien und muss ganz viel aufarbeiten. Wenn man es schafft, das gleichmäßiger zu machen, wenn man gute Stellvertretungsregelungen hat, dann ist das ein bisschen einfach und das dient dann auch der Beibehaltung der Erholung. Man soll ja auch abschalten können, nicht? Die Erholungswirkung hängt auch ein Stück davon ab, dass man nicht ständig über Probleme bei der Arbeit nachgrübelt. Und wenn die Dinge gut geregelt sind, fällt das natürlich leichter.
Das ist nämlich dann die anschließende Frage. Was sind die Faktoren, die uns eben nicht erholen lassen, die uns daran hindern, dass wir den Kopf frei kriegen, dass wir möglicherweise auch gut erholt nach Hause kommen?
Ja, am schlechtesten ist es, wenn man über die Arbeit nachgrübelt, im Sinn von negativem Nachgrübeln, wir sagen dem Rumination. Nicht? Das heißt, man sagt, mein Gott, wie wird das sein, wenn ich wiederkomme und haben die sich jetzt da geeinigt und da kann man sich ja viel ausdenken, worüber man nachgrübelt. Wenn man das tut, das beeinträchtigt die Erholung sehr deutlich. Gut ist es, wenn man entweder nicht über die Arbeit nachdenkt oder positiv, dass man, wenn man so das Gefühl hat, ich freue mich jetzt wieder richtig darauf, die Kolleginnen und Kollegen zu sehen und meine Arbeit wieder zu machen, dann darf man schon an die Arbeit denken natürlich. Aber das Negative, das beeinträchtigt die Erholung sehr stark.
Ihr Schwerpunkt ist Stress und Belastung am Arbeitsplatz. Wie wichtig ist denn Erholung für uns? Wie wichtig sind Urlaube?
Sehr wichtig, sehr wichtig. Grundsätzlich kann man sagen, Belastung ist eigentlich etwas Normales und es ist dann gut, wenn es so gestaltet ist, dass man eine Belastung hat und sich da richtig voll hineingeben muss, dann aber die Möglichkeit hat, sich davon wieder zu erholen. Das gilt im Kurzzeitbereich, also dass man nach einem Arbeitstag sich wieder erholen kann, sogar während der Arbeit, mehrere Pausen während der Arbeit sind da nützlich, aber eben auch im Langen. Wenn man das nicht hat, wenn sich schlechte Erholung, Erholungsmangel aufbaut und kumuliert über die Zeit, dann ist das gesundheitsgefährdend. Da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass es zum Beispiel mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen und solche Dinge gibt.
Was können Sie an Rat geben, wie man dann den Stress tatsächlich auch los wird? Anspannung, Entspannung, was ist da das Beste, was wir für uns tun können?
Genau, das ist das Prinzip. Anspannen und dann wieder entspannen. Das heißt, also einerseits Pausen nehmen, das dient der Erholung und dient à la longue auch der Leistung. Das ist etwas, was sehr schwierig ist. Das habe ich in vielen Unternehmen immer wieder vorgestellt und viele Leute haben Mühe damit, sich vorzustellen, dass es der Leistung förderlich sein kann, ab und zu mal nichts zu tun. Aber das ist so und das ist sehr gut nachgewiesen. Mit einer gut gestalteten Arbeit, eventuell auch, wenn man merkt, man hat sehr große Mühe abzuschalten. Für so etwas gibt es auch Stresskurse, Entspannungstraining, Stressbewältigungsmöglichkeiten. Das kann man auch ein Stück weit lernen.
Wenn wir mal schauen, in was für Zeiten wir gerade auch leben. Also wir sind ständig erreichbar, wir wissen es, das ist die digitalisierte Welt, die wir auch nicht mehr wegdenken können und wollen. Aber wie sehr verhindert sie, dass wir vielleicht auch so eine Erholungskultur noch in uns tragen können?
Interessanterweise ist es gar nicht nur, dass man ständig kontaktiert wird, sondern allein das Gefühl, ich kann jederzeit und die erwarten von mir, dass ich immer zur Verfügung stehe, schon das kann die Erholung beeinträchtigen. Von daher ist es sehr wichtig, dass man für sich selber, aber auch im Unternehmen einen Umgang findet mit diesem Problem und sich darauf beschränkt, jemanden tatsächlich nur in Notfällen zu erreichen, wenn wirklich dessen Kompetenz unbedingt gebraucht wird oder dessen Wissen und ansonsten die Leute in Ruhe lässt. Oder wenn man, nicht, man kann auch jemanden mal abends um 9 eine Mail schreiben, aber da muss man dazu schreiben, ich erwarte keine Antwort vor nächsten Montag oder was es ist, nicht, wenn da am Wochenende was kommt, damit die Leute wissen, diese ständige Erreichbarkeit wird nicht von ihnen verlangt.
Das Thema Pause ist ja kein neues. Das gibt es schon sehr lange. Es wird lange auch schon darüber geforscht. Wenn wir uns mal anschauen, Sie haben gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir Pausen machen. Die Erkenntnis ist auch schon relativ lange da. Aber eigentlich leben wir ja genau anders. Also wer Pause macht, ist eben nicht derjenige, der wie ein Arbeitstier da hinter der Sache steht. Fehlt uns da auch so ein bisschen eine Kultur? Oder warum setzt sich diese Erkenntnis nicht?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Stück Kultur. Nicht arbeiten, Pausen machen, wird gern mal gleichgesetzt mit faul sein, nicht engagiert sein. Das ist ein Fehlschluss, der sich aber sehr hartnäckig hält, der jetzt besser wird, nicht? Das Bewusstsein etwa für den Ausgleich von Arbeitsbelastung und Familienleben, das ist am Steigen. Es kommt langsam, aber ich denke, man muss sich große Mühe geben. Nur ein Beispiel, wie das schwierig ist. Wir wissen, dass für viele Leute ein kurzer Mittagsschlaf, ein sogenannter Powernap, sehr nützlich sein kann. Ich war schon in Unternehmen, wo es einen Raum gibt, wo man das machen kann, aber es wird ganz wenig genutzt, eben weil niemand als faul gelten wollte. Ich denke, da müssten dann zum Beispiel auch Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass man so etwas machen kann, ohne eben als faul zu gelten.
Und Sie haben es angesprochen, da tut sich was, da bewegt sich was. Die Work-Life-Balance ist ein großes Stichwort. Es gibt inzwischen 5 Stunden Arbeitstage, die 4-Tage-Woche. Ist das eine Entwicklung, die uns in Sachen Erholung auch gut tun wird? Also sind wir da auf dem richtigen Weg?
Ich denke im Prinzip ja, nicht? Man muss sich ja vorstellen, wie das vor 100 Jahren ausgesehen hat oder noch länger, was da für Arbeitszeiten und für Wochenarbeitszeiten waren. Das war ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mörderisch. Da hat sich also in der Tat viel getan. Wir haben hier zum Glück keine Untersuchungen über Leute, die über viele Jahre gar keine Ferien hatten, weil das hier gar nicht geht. In Amerika gibt es so etwas und die zeigen, dass das der Gesundheit sehr schädlich ist. Also von daher ist die Entwicklung tatsächlich in dieser Hinsicht positiv. Andererseits muss man sich nichts vormachen, es wird häufig sehr viel mehr gearbeitet, als die normalen offiziellen Arbeitszeiten sind. Man macht Überstunden und es ist ja immer auch die Frage sozusagen, wie dicht ist die Arbeit selber? Also wie viele Pausen kann man während der Arbeit machen?
Und Sie haben gesagt, es ist wichtig, dass wir überhaupt Urlaub machen. Kein Urlaub ist schädlich. Das zeigen Beispiele aus den USA. Gibt es denn auch Erkenntnisse darüber, ob die Art des Urlaubens in irgendeiner Form eine Auswirkung hat? Also müssen wir wegfahren? Müssen wir uns mehr Schlaf gönnen? Im Urlaub kann es auch der Aktivurlaub sein? Kann es möglicherweise auch zu Hause Urlauben sein?
Also der Schlaf ist sicher sehr wichtig. Im Urlaub schlafen können, trägt sicher zur Erholungswirkung bei. Ansonsten ist es so, natürlich körperliche Aktivität beispielsweise ist immer gut, hilft auch der Stressbewältigung, von daher ist ein Aktivurlaub nicht schlecht. Aber die Faustregel ist eigentlich, es ist das erholsam, was einem Spaß macht. Man sollte also ein bisschen planen, was mache ich gerne. Man sollte aufpassen, dass man sich nicht zu viel vornimmt, nicht 14 Museen in 3 Tagen oder so etwas ist in der Regel dann nicht mehr so erholsam. Man muss auch aufpassen natürlich, dass man, wenn man mit der Familie fährt, dass man sich gut abstimmt. Die Leute haben in der Regel unterschiedliche Präferenzen. Die Kinder wollen nicht ständig ins Museum. Da muss man dann ein bisschen Kompromisse schließen und sagen, jetzt hast du mal Vorrang, jetzt habe ich mal Vorrang. aber es so abstimmen, dass man möglichst viel Dinge tut, die einem tatsächlich Freude machen.
Der Arbeitspsychologe Norbert Semmer forschte und lehrte an der Uni in Bern mit dem Schwerpunkt Stress und Belastung am Arbeitsplatz. Lust auf Pause, auf Ferien, auf Wasser? Vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn Sie auf die blaue Fläche schauen, die Weite des Meeres Sie einfach dastehen lässt. Oder auch das fließende Wasser des Flusses Ihren Blick einfängt. Das Glitzern der Sonne auf dem See? Abschalten, Gedanken schweifen lassen, das geht gut am Wasser, oder? Dazu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen. Wasser zieht uns an. Der Evolutionsbiologe Carsten Niemitz hat dazu Untersuchungen gemacht. Er schlussfolgert, dass die Sehnsucht nach Wasser genetisch bedingt ist. Unsere Vorfahren lebten in Ufernähe, weil sie hier Fische, Krebse und andere nährstoffreiche Nahrung fanden. Die Überlebenschancen in Ufernähe waren größer. Der Meeresbiologe Wallace Nichols ist überzeugt von der beruhigenden Wirkung von Wasser auf unseren Gemütszustand. Wasser als Lebenselixier, aus dem wir zu einem großen Teil ja auch bestehen und das über 70% unseres Planeten bedeckt. Viele kreative Menschen gingen ans Wasser, um dort ihrer Arbeit nachzugehen. In unserem hektischen Alltag zwingt es uns zu einer Unterbrechung. Unser Gehirn bekommt eine Pause. Beobachtungen, die auch Florian Schmidt-Höhne macht. Das Meer hilft uns, über uns selbst nachzudenken, ist ein Ort, der uns ermöglicht, zu uns zu finden. Wenn es um die Erholung vom Arbeitsalltag geht, welche Rolle spielt es, wo wir die Erholung suchen? Schmidt-Höhne ist Psychologe und bietet inzwischen Seminare am Meer an. Seine Erfahrung dabei? Für Probleme, die im Alltag seiner Kunden unüberwindbar erscheinen, können am Meer Lösungsansätze erarbeitet werden. Warum? Als ich ihn angerufen habe, war er in Meeresnähe.
Ich sitze gerade in Portugal auf einem Hügel und schaue in die Landschaft. Das Meer befindet sich hinter mir. Ich spüre es, es ist in der Nähe.
Warum sind Sie gerade dort?
Vor circa 10 Jahren haben wir diesen Ort gefunden und es ist wirklich ein Naturschutzgebiet direkt am Meer. Es ist sehr ruhig. Wir haben da auch ein kleines Häuschen direkt am Strand. Und wenn meine Coaching-Teilnehmer da hinkommen, sind sie wirklich sofort raus aus dem Alltag. Sie haben sofort einen Abstand zu ihrem normalen Leben, sowohl einen räumlichen als auch einen emotionalen Abstand und können mit diesem Abstand dann wirklich ganz in Ruhe in dieser schönen Umgebung über sich und ihr Leben nachdenken.
Pause von der Arbeit gelingt am Meer besser als zu Hause, würden Sie sagen?
Für mich ist es wirklich so, sobald ich mich gerade ins Meer begebe, ist für mich ganz klar, jetzt bin ich in einer Gegenwelt, jetzt kann ich abschalten. Das funktioniert wesentlich schneller und ich habe auch das Gefühl effektiver, als wenn ich in einer Großstadt mich befinde.
Was macht das Meer mit uns, mit Ihnen?
Also zum einen ist es natürlich dieser beruhigende Effekt. Das fängt mit dem Meeresrauschen an. Es gibt einige Tiefenpsychologen, die behaupten, das erinnert uns an den Zustand eigentlich im Mutterleib, die Mischung aus Herzschlag und Wasser um uns herum und das gibt uns so eine Geborgenheit, die sehr beruhigend wirkt. Es ist die Weite, diese weite Sicht, die wir haben auf eine blaue, auch farbpsychologisch beruhigende Oberfläche. Es ist keine Informationsflut, wie wir sie vielleicht in der Arbeit oder in einer Stadt haben. Es sind viele Faktoren, die uns zum einen beruhigen, zum anderen uns aber auch wieder eine Energie geben können. Also gerade wenn man sich ins Meer begibt und wirklich diese Naturgewalt, diese Energie auch selber spürt, kann einem das auch wieder neue Energie geben für den Alltag.
Aber wenn Sie gerade die Naturgewalt ansprechen, das ist ja auch durchaus etwas, was andere wiederum auch beängstigt. Die sagen, ja, das Meer, das ist der weite Ozean, das ist die Tiefe, das ist die Dunkelheit, das ist eher nichts für mich. Gibt es verschiedene Typen, auch wenn wir uns betrachten, wo wir Erholung finden, verschiedene Urlaubs- und Erholungstypen?
Ja, ganz klar. Also dieser ängstliche Aspekt ist auch ganz wichtig, ist auch ganz spannend. Es kann schnell kippen, sobald die Menschen am Meer das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle. Wenn sie von einer großen Welle oder von einer Strömung erfasst werden, wenn sie irgendwie unter sich diese Dunkelheit spüren, dann kippt das sehr schnell von entspannend zu wirklich beunruhigend oder angstauslösend. Und dazu kommt natürlich, dass es auch wirklich eine Typensache ist, dass manche Leute sich eher in den Bergen erholen können. Andere brauchen eine gewisse Kultur. Also es geht darum, eine Gegenwelt zu dem normalen Alltag zu haben, wirklich eine Auszeit vom Berufsalltag.
Woran erkenne ich, was ich für ein Urlaubstyp ich bin? Wie finde ich heraus, also wo ich am besten entspanne, mich erholen kann?
Also zum einen ist man natürlich auch durch die eigene Kindheit geprägt. Wenn man jetzt in der Kindheit viele schöne Erinnerungen an Urlaube am Meer hat, dann wird man natürlich auch später öfters ans Meer fahren und dieses Gefühl wieder suchen. Wenn man dagegen viel in den Bergen war, dann wird man auch das suchen. Also man hat da schon so ein Gefühl, was ist eigentlich eher der Ort, der für mich passt, wo ich einfach loslassen kann. Aber ansonsten ausprobieren, schauen, was ist für mich die Erholung pur.
Mach mal Pause, auch eine längere soll und darf es jetzt in der Ferienzeit sein. Müssen wir alle lernen, wieder Pausen zu machen?
Auf jeden Fall. Also das ist eines der Hauptprobleme, dass man natürlich, also gerade die Leute, die zu mir in die Coachings kommen, dass die irgendwann das Gefühl bekommen, ich kann in der Zeit, die mir zur Verfügung stellt, die ganze Arbeit nicht erledigen. Und deswegen muss ich einfach noch mehr und mehr arbeiten, weniger Pausen machen. Daraus resultiert, dass man weniger natürlich auch für sich selber macht. Und kurzfristig mag das vielleicht funktionieren, aber auf längere Sicht ist man viel weniger effektiv. Man braucht diese Pausen immer wieder. Von unserer Konstitution sind wir nicht darauf ausgerichtet, durchzuarbeiten, sondern es ist ganz wichtig, Feierabend zu machen, Wochenende zu haben und auch diese Urlaube. Deswegen, ja, früher hatten wir dann natürlichen Rhythmus. Heutzutage müssen wir das wieder lernen, Pausen zu machen. Das ist ganz wichtig.
Was also würden Sie sagen, braucht die Psyche, um sich zu erholen und den Alltagsstress auch mal loslassen zu können?
Wichtig ist, dass man wirklich für sich etwas findet, wo man merkt, da kann ich abschalten, da kann ich wirklich runterkommen. Und dann ist aber ganz wichtig, dass man das regelmäßig macht, dass man der Psyche diese Zeit immer wieder gibt. Das braucht jeder Mensch.
Sie sind im Süden, die Siesta, die Mittagsruhe, ist das nur Klischee oder versteht man es im Süden vielleicht wirklich besser, Pausen auch in den Alltag zu integrieren?
Ja, allein wetterbedingt wurde man früher, bevor es die Klimaanlagen gab, dazu gezwungen. Und dadurch ist meiner Ansicht nach sicher kein verkehrter Rhythmus entstanden. Da wirklich so eine Pause auch am Mittag zu machen, ist natürlich nicht immer in den Arbeitsalltag übertragbar. Aber grundsätzlich ist es auch da ganz wichtig, dass man auch am Mittag sich zumindest zum Essen wirklich Zeit nimmt, Pause macht, um einfach nicht durchzuarbeiten und kurz rauszukommen.
Können Sie sich für sich vorstellen, dass Sie eines Tages mal wieder ohne das Meer im Rücken arbeiten?
Schwierig. Die Natur ist mir immer ganz wichtig. Ich brauche wirklich diesen Rahmen. Einmal ich, aber auch meine Teilnehmer. Man merkt auch da, die können sich ganz anders öffnen, als wenn wir uns jetzt in einem Seminarraum befinden würden.
Der Psychologe Florian Schmidt-Höhne braucht also das Meer. Aber auch ohne den Ozean in der Nähe können wir gut eine kleine Auszeit nehmen. Wichtig ist es nur, dass wir es auch tatsächlich tun, hat schon Ovid erkannt. Was ohne Ruhepausen geschieht, ist nicht von Dauer. So sah es der römische Dichter. Mach mal Pause. Die Sommerausgabe von Campus und Karriere am Samstag geht zu Ende. Am Mikrofon war Petra Enzminger. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.